Und deswegen würde ich mittlerweile sagen, zu dem Aspekt, die Christenheit quasi hinter ihrer Grundgeschichte zu vereinen, kommt das Ziel dazu, dabei möglichst vielen Christen die Möglichkeit zu geben, vielleicht gesund zu werden. Und irgendwie hat gefühlt diese ganze Stadt die Story von Jesus gefeiert. Und ich fand es so irgendwie skurril, aber irgendwie auch schön zu sagen, ach witzig, und das ist jetzt alles dieser ganze Aufwand, um die Geschichte von Jesus zu erzählen. Also scheinbar ist die echt noch relevant für die Menschen. So aus meinem Erbe, aus dem christlichen Erbe raus, zu sagen, wie können wir es hinbekommen, dass wir eine wirklich mündige, funktionierende, gute, schöne, wahre Gesellschaft zusammenbasteln.
Hallo und herzlich willkommen zum Lead Podcast, dein Podcast zum Thema Digitalität und Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Lukas Furch. Hallo Lukas, danke schön, dass du da bist.
Hallöchen, sehr gerne.
Im Jahr 2022 hast du die Serie The Chosen, die jetzt auch auf Netflix läuft, nach Deutschland geholt, stimmt das?
Boah, das hat sich schon ein bisschen angekündigt. 2020, ja, ungefähr da.
Ja, so im Dezember habe ich gesehen, auf Instagram war so eine Pressekonferenz, wo du geschrieben hast, keiner hat es geglaubt, aber tada, da ist es.
Ja, die Eskalation wurde immer krasser. Die ersten Sachen habe ich 2020 gemacht, aber ich glaube noch nicht auf Social Media. Ja.
Ah, okay. Also, und zudem präsentierst du in den sozialen Medien, also vor allem auf Instagram, glaube ich, die Passion, die vergangenes Jahr in Essen und dieses Jahr in Kassel aufgeführt und gleichzeitig auf RTL übertragen wird. Du hast mal VWL und Theologie studiert. Und du wolltest in die Entwicklungshilfe gehen, hast du gesagt. Und dann bist du aber jetzt im Film- und Fernsehgeschäft gelandet. So viel dazu, da reden wir gleich weiter drüber. Ja, interessant, mal über sich selbst zu hören, ne? Was man eigentlich so gemacht hat. Du hast da sehr akribisch Tagebuch geführt in deinem Instagram-Kanal, deswegen konnte ich einiges nachvollziehen. Wir haben so 7 Fragen an alle unsere Gäste, die wir stellen. Das sind unterschiedliche Fragen und die sind so ein bisschen persönlicher. Ich frage einfach, ja? Bereit? Mhm. Was war dein glücklichster Tag in den vergangenen Monaten und wieso?
Boah, das ist ja eine richtig gute Frage. Okay, hier hören Leute zu, ne? Die kennen das ja, ihr könnt ja mal für euch überlegen. Boah, da müsste ich fast meinen Kalender aufmachen. Ist das traurig?
Weiß nicht.
Einfach, weil es so viele gab.
Ja, aber vielleicht der erste, der dir in den Kopf kommt, wo du sagst, da habe ich mich richtig gut gefühlt. Das war schön.
Also ich war die letzten 2 Wochen in Nicaragua mit ein paar Freunden. Da gab es viele solcher Momente, würde ich sagen. Ach, es gibt so viele. Aber eine Sache, die ich sehr schön fand, war, wir waren an so einem Vulkan, wo man halt von oben in die Lava reinschauen konnte. Und irgendwie alle sind rausgerannt und haben uns die Lava angeschaut. Es war schon Sonnenuntergang. Und Samuel Koch war dabei. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist hier keine Chance, als Rollstuhlfahrer irgendwie an diesen Krater ranzukommen. Steht so eine 1 Meter Mauer, kann man eh nicht drüber gucken. Und dann bin ich zurück zum Auto, habe ihn genommen und habe ihn auf die Kante gesetzt. Und dann ich fand es einen schönen Moment, weil er dann irgendwie auch reingucken konnte in die Lava. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Stress, dass er reinfällt. Das ist jetzt ein schöner Moment, der mir einfällt. Aber es gibt wirklich viele.
Was machst du, wenn du gar nichts machst?
Schlafen.
Okay.
Ich habe irgendwann mal vor ein paar Tagen gelesen, das ist eigentlich echt seltsam, das erklärt man einem Alien, warum wir schlafen. Also wir legen uns hin und hören manchmal noch einen Podcast, so einen Mini-Podcast zum Einschlafen, bis wir in Ohnmacht fallen. Einen halben Tag später wachen wir wieder auf. Schon seltsam. Ja, ansonsten, ich entspanne sehr beim Lesen. Das heißt, ich gehe oft einfach hier unten, ich wohne in Frankfurt, hier im Nordend. Es gibt ultra viele Cafés. Und da gehe ich einfach in einen Café und lese. Mache mein Handy auf Flugmodus. Kommt ja auch schon recht nah, finde ich.
Wie alt willst du mal werden?
Jung, wenn alles gut läuft. Ist das eine Antwort, oder?
Jung, hast du gesagt?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, jung zu werden. Also wie ein Kind. Kann man es bleiben. Oder so.
Okay.
Ich will nicht erwachsen werden.
Okay, verstehe.
Habe ich bisher. Mal gucken, ob ich schaffe.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich lerne gerade, wie man ein Kino betreibt. Das ist echt was Interessantes. Wie Kinos funktionieren. Ich meine, man geht als Kunde einfach mal dahin und guckt sich den Film an. Aber was da alles dahinter steckt, mit einem Programming, mit der Technik, wir müssen den Kinos jetzt so DCP-Dateien schicken, die 100.000 Informationen beinhalten über alles und dann muss man sagen, ja, wann ist denn diese neue Staffel von The Chosen? Naja, die ist ein bisschen grausam, vielleicht auf 16. Nee, das müsst ihr checken lassen von einem FSK-Gremium. Und das muss dann mit in die DCP rein, damit das überall mit draufsteht. Und ach, das ist echt interessant. Also ich glaube, nachdem, was ich die letzten Wochen gelernt habe, könnte ich langsam auch ein eigenes Kino aufmachen.
Wäre das ein Plan?
vielleicht irgendwann, wenn meine Firma groß genug ist, weil darum zu kümmern, ist, glaube ich, nicht Teil meines 1%, was ich gut kann. Aber ich lerne zumindest gerade viel darüber, wie Kino funktioniert.
Was isst du am allerliebsten?
Ich hatte so meine Sturm- und Drangzeit, aber seitdem ich hier in Frankfurt wohne, alleine in einer wirklich schönen Wohnung, habe ich so ein Ritual, dass ich, wenn ich mal nicht auf Reisen bin und mal wirklich hier bin, und das sogar schaffe, vorher was einzukaufen, also dass ich länger als 2 Tage hier in dieser Wohnung bin, dass sich das lohnt, den Kühlschrank voll zu machen, dann esse ich voll gerne so richtig schönes, dunkles, deutsches, hartes Brot mit diesem, wie heißt das, Fleischsalat, glaube ich. Ich kaufe normalerweise fast kein Fleisch mehr, aber dieser Fleischsalat, ich weiß nicht, das ist ein Morgensritual geworden. Ich glaube, das finden voll viele voll eklig. Ich finde es eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, auch nicht so geil, aber es ist irgendwie eher so ein schönes Morgensritual geworden. I like. Oh. Und auch immer gleich. Ich habe 2 Brotscheiben, die werden dann zerteilt. Das heißt, ich habe dann 4 Brotstücke und die frühstücke ich dann für den ganzen Morgen über. Und so. Schönes Essen. Gut. Bestimmt nicht so gesund, aber macht glücklich.
Ach, dunkles, hartes Brot ist gut für die Zähne. Hart vor allem. Nein, Fleischsalat ist so eine Kindheitserinnerung für mich. Aber es gibt den jetzt auch vegetarisch, ja, ne? Ja, deswegen ich hier jetzt.
Ich fasse, müsste ich mal testen.
Der ist okay, finde ich.
Ja, ich glaube, ich habe generell so viele so Kindheitssachen, die ich so auferleben lasse. Ich habe irgendwie ganz wenig, also ich kann mich mit meinem Kindheits-Lukas nicht so richtig identifizieren. Ich könnte dem zugucken beim Leben oder so. Deswegen probiere ich immer so viele Sachen aus der Kindheit wieder zu beleben. Ich habe jetzt auch letztens mal wieder Maultaschen gegessen und so.
Ach, und deswegen auch deine Antwort auf die Frage, wie alt willst du werden, Jun? Möchtest du noch den kleinen Lukas mal kennenlernen?
Ja,
jetzt den Kindheits-Lukas.
Das wäre doch witzig. Der ist auch sympathisch. Ich glaube, der war besser. Der war gut.
War ein guter. Oh, der war besser. Okay, können wir gleich vielleicht noch weiterreden. Welches Kompliment, das du mal bekommen hast, hat dich besonders beeindruckt?
Okay, das erste, was in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob ich Namen sagen soll, aber ich habe mal gesagt bekommen von einem sehr guten Freund, dass er noch nie bei jemandem die Fähigkeit so sehr ausgeprägt gesehen hat, dass man sich in sein Gegenüber hineinversetzt. Das finde ich schon ziemlich schön und es hat irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich voll festgesetzt, weil ich da, glaube ich, auch viel für opfere vielleicht. Also gegen Gesprächen immer sehr gerne, wenn ich mir die Zeit für ein Gespräch wirklich nehme, wenn ich wirklich ein Gespräch führe und ich nicht mir das Gespräch so aufgedrängt wird, dann macht mir das Freude, mich auch in den anderen hineinzuversetzen und für die andere Person auch irgendwie so mitzudenken ein bisschen. Und wenn man das dann als Lob oder als Feedback bekommt, ist, glaube ich, immer ganz schön. Ja, das ist jetzt der erste, was mir kommt, und das ist aber auch schon wieder ein Jahr her. Also.
Ja, wenn sich jemand von dir gesehen fühlt, ne? Das ist das.
Ja. Ja. Gerade mit den Sachen, die man selber an sich schätzt, das ist ja nicht immer ganz gut.
Das ist auch nichts Alltägliches, finde ich. Das muss ich gerade mal. Ich hatte Geburtstag und meine Eltern haben mich zum Frühstück eingeladen und haben die Girlande über die Haustür gehängt und ich bin hingelaufen. Ich musste anfangen zu heulen, weil ich gedacht habe, oh, meine Eltern sehen mich. Ich hatte das gerade erst, dieses Erlebnis. Das ist so schön, weil das hast du nicht alltäglich, ne? Das ist in verschiedenen Bezügen, bist du eine andere Person und dann geht's gar nicht um dich ganz oft. Und deswegen, ich finde das auch was Besonderes. Ja, schönes Kompliment. Mit wem würdest du dich wahnsinnig gerne mal unterhalten?
Elon Musk. Ah. Ich lese gerade seine Biografie. Das ist echt, der ist irgendwie so irre. Aber setzt so die ganzen Systeme so also einfach außer Kraft, die man so kennt. Ich bin halt bei der Biografie da, wie er Twitter kauft. Und das ist halt so, ich finde das interessant. Wie ist mit den Kinos? Man kriegt halt so einen Einblick da rein, gerade sogar durch das Buch. Das ist ganz praktisch, man muss Twitter selber nicht kaufen. Ich habe auch gerade keine 40 Milliarden auf dem Konto. Aber ich kann mir durchlesen, wie er es macht. Und das ist so spannend, weil er halt dann sagt, so ein Social Media Netzwerk ist sowas Sensibles. Und er halt dann zum Beispiel einfach diese blauen Haken da einsetzen wollte. Hat man mitbekommen, ne? Bei Twitter diese blauen Haken verifiziert, konnte man sich jetzt quasi kaufen für irgendwie $8 im Monat oder so. Oder noch ein bisschen mehr, mit verschiedenen blauen Haken. Und dann hat er das halt einfach am Tag, also jetzt am 28. Oktober vor 2 Jahren gekauft. Und direkt am 7. November, eine Woche später, wollte er diese blauen Haken einsetzen. Und dann hat er halt gesagt, ja okay, wird halt, irgendwelche Leute werden es halt ausnutzen oder so, egal, wird schon. Hat es gemacht und dann gab es halt, keine Ahnung, Max Mustermann hat es einen blauen Haken geholt, hat danach seinen Namen von seinem Profil umgeändert auf zum Beispiel Coca-Cola und dann hat Coca-Cola mit dem blauen Haken, verified, auf einmal getweetet, bei 1000 Retweets tun wir wieder Kokain in die Cola rein. Coca-Cola-Aktienkurs um 8% gefallen. Also genau, der hat so geile Einblicke in solche Systeme und der macht sich um so interessante Sachen Gedanken, einfach wegen seinen Firmen. Und dann hat er ja nicht nur Tesla und ich weiß nicht, viele Leute wissen nur von Tesla von ihm, jetzt von Twitter. Der hat
Neuralink. PayPal, weiß man auch nicht.
Der hat, genau, PayPal hat er gegründet, ist dann irgendwann rausgeflogen. Der hat SpaceX, schießt mehr Raketen und Satelliten ins All als jede Regierung der Welt. Also der hat insgesamt irgendwie 15 Firmen, die er alle auch leitet. Eine, die Boring Company, die heißt nicht so, weil sie langweilig ist, sondern weil sie halt sich wirklich durch die Erde bohrt. Und hat er dann halt, sagt er halt, wisst ihr was, lass mal, ich habe eine Idee, komm, lass mal ein Parfüm entwickeln, wo wir ein Parfüm, was nach verbrannten Haaren riecht, und damit finanziere ich den Twitter-Kauf. Hat funktioniert, hat irgendwie, keine Ahnung, 200 Millionen eingenommen mit. Genau, also der hat sehr interessante Einblicke in so Systeme. Und ich bin so ein Systematiker, so ein Stratege, damit mir das nicht Spaß machen. Ich würde mich gerne mit ihm unterhalten, ich wüsste jetzt nicht genau über was. Und wahrscheinlich würde ich ihn eh langweilen, aber irgendwie wäre es witzig.
Okay, das waren deine 7 Fragen. Jetzt soll es gehen um The Chosen und die Passion. Aber zuerst vielleicht mal, du wolltest in die Entwicklungshilfe, hast du gesagt, nach deinem Studium Theologie und VWL, hast du mal irgendwo geschrieben oder gesagt, glaube ich, in einem Interview. Was haben denn Film, Fernsehen und Entwicklungshilfe gemeinsam für dich?
Ich glaube, sie sind ein Hebel, um die Welt zu verändern, zumindest das möglich zu machen. Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, sie sind alle auch eine Ausprägungsform von meinem Inneren. Also ich bin so sehr christlich aufgewachsen, das heißt, ich habe den Aspekt der Nächstenliebe, glaube ich, schon sehr, sehr tief drin. Vielleicht auch ein bisschen zu tief drin, muss man sich auch immer davon distanzieren, wie von allen guten Dingen. Ich glaube, das ist einfach so der Weg, ne? Man kann ja so viel im Leben machen und dann macht man aber trotzdem nur einen Schritt nach dem anderen. Ich hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können, und was das manchmal für Entscheidungen waren, das ist eigentlich völlig irre. Ich habe nach dem Abi bin ich zur Bundeswehr, dann habe ich kurz überlegt, ob ich einfach bei der Bundeswehr bleibe, weil es hat mir Spaß gemacht, da war ich Fallschirmjäger, bin aus dem Flugzeug rausgesprungen, dachte so, okay, das ist das größte Abenteuer, was man sich vorstellen kann. Super Charakterschulung, super Schulung für den Körper, ich glaube, ich war nie wieder so fit in meinem Leben. So, da bin ich den Weg aber nicht gegangen, sondern habe studiert, aber mal VWL studiert. Okay, Wirtschaft, okay, Systeme. Warum existieren Unternehmen? Warum ist die Demokratie so wichtig für die Wirtschaft? Und auf einmal völlig neue Gedanken. Dann habe ich da währenddessen angefangen, mit Samuel Koch zu arbeiten, der mit meiner Tante befreundet ist, weil sie quasi mit ihm die Bücher zusammen rausgebracht hat, die er geschrieben hat. Und er ist nicht so gut mit der Hand, von daher ist immer gut jemand dazu haben. Und dann bin ich von da so abenteuerlich nach Südamerika aufgebrochen, weil es hier ist einer meiner besten Freunde gestorben hier in Deutschland, und irgendwie musste ich mal raus, und dann war ich aber mal ein Jahr weg und habe Theologie studiert in Südamerika, in Medellin. Ich glaube, da kam dann diese Liebe zur Entwicklungshilfe, habe ich gesehen, was man halt alles machen kann, was für einen Hebel man da ansetzen kann, allein mit dem bisschen, was ich da gemacht habe, so kleine Missionsreisen rüber nach Venezuela, weil halt zum Beispiel in Venezuela die Krankenhäuser keine Medikamente haben. Die bekommen dann Kunden, ne? Konnte man krank rein, dann kontrollieren die den und sagen, ja, du brauchst Antibiotika. Viel Erfolg, hoffentlich findest du welches. So, wenn man da also Antibiotika hinbringt, das bringt gar voll viel, aber dann denke ich mir, okay, müsste man auch einen Hebel ansetzen, komm, Entwicklungshilfe. Habe ich da ein bisschen informiert. Dann habe ich aber doch wieder mit Samuel Koch eine Firma gegründet und so seine Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen gemanagt, also wo er als Speaker auftritt, wie man seine Bücher vermarktet, ob er mal eine Tour macht und so. Und diese Fragen. Und da ist dann tatsächlich das erste Mal dieses Thema von The Chosen aufgekommen, weil seine Mom, die Marion, gesagt hat, hier Lukas, wenn ihr wirklich mal ein Projekt machen wollt, was eine Hebelwirkung hat, guckt euch mal diese Serie an. Und als ich die dann in den Fokus genommen habe, habe ich es quasi ausgegliedert aus der Firma von Samuel, habe eine eigene Firma nur dafür gegründet und bin jetzt gerade dran, eine neue Firma zu gründen, nur für die Events von The Chosen. Also es ist auch, irgendwie das eine entsteht immer aus dem anderen, und das ist gar nicht so auf Langzeit geplant, sondern eher so, was ist denn jetzt gerade aus meiner heutigen Sicht so der nächste richtige Step? Und den gehe ich, und entweder war der falsch, dann ruder ich zurück, oder ich gehe ihn 10 durch und dann kommen wieder Folgepunkte. Von daher, das war mehr so eine Abfolge von versuchen, Systeme zu verbessern. Über VWL viel über deutsche System gelernt, dann da in Südamerika viel über südamerikanische System gelernt, und jetzt durch die Arbeit mit Samuel so das System der Öffentlichkeitsarbeit. Und im Grunde ist der Ansatz immer der gleiche. Kann man da einen guten Hebel ansetzen und was verändern? Okay, dann Attacke. Und ist das auch meine Sache, die ich gerade machen will? Gibt es da was, wo ich wirklich gut drin bin? Dann mache ich das. Ob das jetzt irgendwie einem Langzeitziel dient oder nicht, ist gar nicht so klar. Ist mehr so ein Gefühl für die Zukunft, so eine Vision. Ja, ich habe zum Beispiel eine ziemlich coole Vision für Samuel. weiß nicht, ob er die so teilt, aber also vieles von dem, was ich mache, geht in so eine bestimmte Richtung. Aber ob ich jetzt über den linken Weg gehe, über den rechten, über die Öffentlichkeitsarbeit oder über die Entwicklungshilfe, ist da, glaube ich, gar nicht so entscheidend.
Was ist denn die bestimmte Richtung, am Ende so, in die das geht?
So aus meinem Erbe, aus dem christlichen Erbe raus, zu sagen, wie können wir es hinbekommen, dass wir eine wirklich mündige, funktionierende, gute, schöne, wahre Gesellschaft zusammenbasteln. Und da probieren auch meinen Ort zu finden, wo ich meinen Hebel ansetzen kann, weil ich bin halt nicht der Bundeskanzler, zumindest noch nicht. Das heißt, ich habe natürlich auch bestimmte Aufgabenbereiche und bestimmte habe ich aber auch nicht. Genau, und die dann gut auszufüllen. Ich habe mal so einen geilen Satz gehört. Ich könnte ganz viele Dinge tun, aber jetzt mache ich das und deswegen mache ich so gut ich kann. Es klang viel besser und viel schöner und auch viel richtiger, aber das war so der Gedanke dahinter. Und ich glaube, das trifft auch vieles zu von dem, was ich mache.
Du hast gesagt, du möchtest Sachen verändern mit den Dingen, die du tust. Und wie hat sich denn aber dein Leben verändert, seit du The Chosen und die Passion machst? Also du hast jetzt eine Wohnung in Frankfurt, du sagst, du bist wenig da. Oder hat sich dein Leben gar nicht so viel verändert?
Ich würde sagen, es hat sich gar nicht verändert. Ich würde sagen, das Leben geht immer so durch Phasen. Und meine jetzige Phase ist halt, oder war zumindest, dass viele rumreisen. Wie lange mache ich das denn schon? Bestimmt schon so 4-5 Jahre. 2019, ja. So 4-5 Jahre, dass ich einfach sehr viel unterwegs bin. Aber halt, weil es halt notwendig ist und weil es halt irgendwie gerade passt. Also wenn ich halt 50 Statements von 50 christlichen, einflussreichen Menschen sammle, um sie bei Chosen, um quasi Chosen zu branden und ihm auch einen Charakter zu geben in Deutschland, ja, dann kann ich entweder die alle anrufen, dass sie halt ein Video aufnehmen, was ich dann nicht gut finde, oder ich bin halt vor Ort und sage denen, nee, können wir es nochmal aufnehmen? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du sagst. Oder was weiß ich, das habe ich einmal gesagt, das wird nichts, wir müssen das draußen drehen oder so. Genau, es war einfach an der Zeit, viel rumzureisen. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen übertrieben irgendwann und ich probiere das jetzt mit der Wohnung hier in Frankfurt auch so ein bisschen wieder einzunorden, dass ich zumindest mal wieder eine Base habe. Ich hatte 1-2 Jahre gar keine Wohnung, weil ich halt nur von A nach B gefahren bin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum zahle ich eigentlich eine Wohnung? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die ist. Ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Komm, ich kündige die. Und dann ein Jahr später habe ich mir die Wohnung in Frankfurt geholt. Das heißt, meine Phase des vielen Rumreisens ist zumindest gerade eine Base. Aber ich bin natürlich auch schon wieder lange hier. Bestimmt 1,5 Jahre oder so.
Du hast Teen Smug, ist das, glaube ich, das Magazin. Da hast du einen Ausschnitt auch auf Instagram gepostet. Und da hast du gesagt, du würdest gerne über The Chosen die ChristInnen vereinen. Ist das immer noch so? Und hast du das Gefühl, das funktioniert?
Ja, ist immer noch so. Und ja, ich habe das Gefühl, das funktioniert. Ist auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte eigentlich, dass die Menschen mündig genug sind und eine gewisse Selbstdistanzierung zu ihrer Religion besitzen, um sagen zu können, ich verstehe den Ansatz von Lukas und teile ihn und gehe mit. Weil ich glaube, dass jeder, wenn er vernünftig über nachdenken würde, zu diesem Schluss kommen sollte. Aber die Leute kommen gar nicht alle zu dem Schluss, sondern sie kommen zu dem Schluss, aber mein Jesus ist anders und aber du kannst doch nicht und das ist doch respektlos gegenüber Jesus und etc. und kriegen es quasi nicht hin, sich von ihrem Glauben gesund zu distanzieren, sondern sind dem so hingegeben und so werden dann so krass irrational. Das finde ich ungesund. Ich finde viele Christen dahingehend sehr ungesund und deswegen würde ich mittlerweile sagen, zu dem Aspekt, die Christenheit quasi hinter ihrer Grundgeschichte zu vereinen, kommt das Ziel dazu, dabei möglichst vielen Christen die Möglichkeit zu geben, vielleicht gesund zu werden. Ja, ist ja immer so, Krankheiten sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Boah, ist jetzt wirklich schwierig, wenn ich Krankheiten mit Glauben vergleichen, aber einen ungesunden Bezug zum Glauben zu haben, kann ja ganz unterschiedlich sein. Entweder man ist too into it oder zu wenig oder der Glauben hilft einem gar nicht oder wie auch immer. Das heißt, ich würde jedem Menschen, der sich für den Glauben interessiert, anbieten, diese Serie zu schauen, die einfach nur die Geschichte erzählt. Natürlich mit einem Branding, natürlich mit einer Agenda und so weiter, basierend auf verschiedensten Dingen. Aber guckt euch die Geschichte an. Und wenn ihr merkt, die Geschichte fasziniert dich nicht, dann bist du, glaube ich, auf einem Weg, der hinterfragungswürdig ist.
Als Christ meinst
du? Genau, weil ich meine, Christen, genau. Also wenn du sagst, ich bin Christ, aber mich interessiert die Geschichte von Jesus nicht. Zum Beispiel, weil mich viel mehr interessiert, dass Jesus Gottes Sohn ist und wiederkommt und die Ungläubigen verbrennen wird. Und so. Dann sage ich, okay, Bro, du bist auf einem Weg unterwegs, den man nochmal an der Originalgeschichte messen sollte. Genauso würde ich Leuten sagen, die sagen, ach ja, dieser Jesus, der ist dem sein Leben, das war jetzt nicht so wichtig. Ich finde jetzt vielleicht den Aspekt, dass jetzt nicht vom Papst heute wichtiger oder so, dass jetzt die Katholiken, eben die Evangelikalen, jetzt sind die Katholiken, würde ich auch sagen, hey, was auch immer jetzt die katholische Kirche aufgebaut hat, ich glaube, die dich an der Grundgeschichte nochmal inspirieren zu lassen, kann deinem Glauben nur gut tun. Und auch in Richtung so Landeskirche, das ganze Politische, was ich sehr, sehr mag, wo ich trotzdem sagen würde, was ich jetzt gerade merke, dass viele Leute aus der Landeskirche sich sehr, sehr schwer tun mit der Serie. Landeskirche sagt es zu evangelikal, die Evangelikalen sagen es zu katholisch, die Katholiken sagen es zu landeskirchlich, keine Ahnung. und da bei der Landeskirche, glaube ich, würde ich auch sagen, guckt euch die Anfangsgeschichte nochmal an und lasst euch nochmal neu inspirieren, was Jesus in der Welt verändert hat und was wir auch in der Welt verändern können. Ich glaube, dass die Landeskirche schon sehr viel weiter als jetzt zum Beispiel irgendwelche Freikirchen, die sich halt so ein bisschen mehr da auch um sich selbst und ihren eigenen Glauben drehen. Aber genau, deswegen würde ich sagen, mein Ziel, die Kirchen zu vereinen mit dieser Geschichte, so von wegen, lass uns alle noch auf den gemeinsamen Nenner kommen, der halt die Grundgeschichte ist, die wir halt auf eine Art und Weise darstellen. Natürlich mit den Schauspielern, das kann man doof finden, aber die Grundgeschichte ist halt die. Würde ich eben noch dazufügen, vielleicht ist es für jeden Christen nicht nur sich eins machen mit der Geschichte, sondern eben auch ein, ich lasse mich nochmal reflektieren, ob diese Grundgeschichte, diese Anfangsgeschichte überhaupt noch mit mir resoniert und mich überhaupt noch fasziniert. Oder ob ich mich überhaupt noch von Gott überraschen lasse oder genau, so in diese Hinsicht. Von daher, ich würde mittlerweile sagen, es gibt zwei Ziele.
Ja, und Fernsehen ist ja auch, oder Serie ist natürlich auch ein sehr spezieller Zugang, den vielleicht auch nicht jeder hat. Dann ist es auch eine Geschmacksfrage, wie du inszenierst, und eine objektive Wahrheit gibt es ja nun auch nicht, ne? Deswegen.
Ja, total.
Du hast einen Server auf Discord mit aufgebaut. Ich glaube, das warst du doch, ne? Wo Menschen sich austauschen können, die aus ihrer Freikirche, die sich da so ein bisschen gefangen fühlen. Ich glaube, das klang jetzt auch gerade schon so ein bisschen an, als du gesagt hast, wer sowas sagt über die Serie und sich wie fühlt. Und als du gerade über gesunden und nicht so gesunden Glauben gesprochen hast. Dekonstruktion ist so das Stichwort, ne? Was ist das für dich genau, Dekonstruktion, und was hat das mit dir zu tun?
Genau, also erstmal will ich noch sagen, das waren natürlich alles auch gerade meine persönlichen Gedanken. Also ich als Lukas, Chosen ist, also wird natürlich darüber ganz anders sprechen, weil Chosen einfach kein bestimmtes Anliegen hat, kein theologisches Anliegen, kein religiöses Anliegen. Das ist eine Serie aus Hollywood, die hat vielleicht Anliegen bei Netflix und bei Amazon Prime und vielleicht im Kino, aber jetzt keine theologischen. Und davon, das ist alles einfach nur mein persönliches. Dementsprechend persönlich würde ich auch darauf antworten, zu sagen, ich habe halt einen bestimmten Weg hinter mir und ich bin auf eine bestimmte Art und Weise aufgewachsen, eben in der Freikirche. Das heißt, ich kann eben über Freikirchensysteme sehr, sehr viel besser was sagen, als zum Beispiel über die Landeskirche. Da war ich nie, oder katholische Kirche war ich, also war ich halt nie Mitglied, war ich nie dabei, für länger, nochmal kurz. Und bin halt einfach ein eher kritischer, oder ich habe eine eher kritische Sicht auf Freikirchen, einfach aus meinen Erfahrungen her und von dem, was ich so sehe. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin halt so ein Systematiker und ich mag Strategien und so. Und da sehe ich einfach das System Freikirche, ich mag es nicht. Und das ist eine persönliche Meinung. Jetzt würde ich sogar noch weitergehen zu sagen, ich glaube, es ist für viele Menschen nicht gut. Und deswegen könnte es auch mal ein Weg gewesen sein, den ich hätte gehen können, den ich nicht gegangen bin, mich eben darum zu kümmern, zum Beispiel eine ordentliche Freikirche zu gründen. Was ich aber gemacht habe, was ich so quasi nebenbei ein bisschen hinbekommen habe, ist zumindest die Leute, die sich an mich wenden. Genau, das heißt, viele, viele Menschen, die halt eben aus Freikirchen aussteigen und da sehr verwirrt sind, weil es halt teilweise ihr ganzes Leben war, von dem sie sich verabschieden, denen zumindest eine Heimat zu geben, habe ich gedacht, okay, das kriege ich auf jeden Fall nebenbei hin. So viel Theologie muss sein. Und dann haben wir einen Verein gegründet oder erstmal so WhatsApp-Gruppen gegründet, wo man sich gesammelt hat, wo man sich gegenseitig so die Story erzählt hat. Dann haben wir gemerkt, da gibt es super viele Parallelen. Das heißt, die ganzen Leute, die nicht ins Freikirchensystem reinpassen, haben alle eine ähnliche Geschichte. Dann haben wir einen Discord-Channel gegründet, wo alle Geschichten erzählt wurden. Und nach 1000 solcher Geschichten habe ich halt gedacht, okay, es ist halt wirklich ein Pattern, also es ist einfach immer das Gleiche. Hab dann angefangen, da eben auch Öffentlichkeitsarbeit machen zu wollen. Hab gesagt, ey, lass mal ein Buch schreiben, lass mal den Kirchen das schicken und sagen, guck mal, alle Leute, die verkrault, haben alle die gleichen Probleme mit euch. Wollt ihr nicht doch mal ein Feedback annehmen?
Aber habt ihr das gemacht? Hast du ein Buch geschrieben oder ihr?
Nee, leider nicht. Weil ich war eben dann schon sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs und habe halt viel über solche Sachen nachgedacht. Aber der Verein wollte eher ein Safe Space sein für die Leute, die ankommen. Und das ist bis heute. Ich hatte gerade gestern wieder ein Meeting mit dem Vorstand, in dem ich schon lange nicht mehr bin und ich mache auch nicht mehr viel für den Verein. Ich bin halt jemand, ich will halt vorwärts gehen und irgendwie was draus machen und das öffentlichkeitswirksam nutzen, auch diese ganzen Geschichten, die da geschrieben werden. Der Verein hat aber, also ist da nicht dagegen, aber zumindest auch das Ziel zu sagen, Wir wollen Safe Space sein und wir wollen gar nicht, ich sag mal, die Welt verändern, sondern eher uns gut tun, was ich total verstehe. Und deswegen sind wir quasi dann irgendwann nicht mehr so auf einen Nenner gekommen. Und ich habe dann meine Öffentlichkeitswirksamkeitsliebe lieber bei Chosen ausgelebt und so weiter, anstatt beim Verein, aber bin halt weiterhin total der Fan davon. Also ich glaube, das ist super und das ist im Grunde die beste Freikirche, die ich kenne, da, auch wenn sie alle nicht mehr Freikirchen heute sind, weil es halt keine, es gibt keine Machtstruktur, es gibt zwar einen Vorstand, der regelt die Sachen, aber jeder kann sagen, was er will, wird dann halt eben eingeteilt in bestimmte Gruppen. Wenn einer sagt, ich würde gerne mal Menschen treffen, dann macht er halt im lokalen Chat ein Ding auf mit Frankfurt und sagt, hey, ich würde am Sonntag mich in dieses Café setzen, wenn wir vorbeikommen, und dann können wir darüber reden, wie es uns mittlerweile geht. Und genau, von daher, ich bin weiterhin sehr, sehr begeistert davon, auch wenn ich nicht mehr so doll, habe ich das früher mal genannt, Struktur-Updates gebe. Also irgendwann habe ich gesagt, Leute, WhatsApp-Gruppen, wir haben jetzt 10 WhatsApp-Gruppen, das muss noch ein bisschen größer werden, lass mal einen Discord-Channel gründen. Habe ich mit Mona, jetzt Kopf voll bunt, haben wir einen Discord-Kanal gegründet, wo dann alle von den WhatsApp-Gruppen rein sind. Dann war ich wieder lange raus. Irgendwann habe ich gesagt, okay, das braucht eine bessere Struktur, wir müssen einen Verein gründen. Dann bin ich wieder für ein halbes Jahr reingegangen, habe einen Verein mit denen gegründet und bin wieder raus. Also ich mache immer so Struktur-Updates für diesen Verein, aber bin nicht
Wie heißt
so richtig
der Verein?
Fundamental frei heißt der, glaube ich, gerade. Wir haben zwei Insta-Kanäle, einmal den Freikirchenausstieg und einmal Glaubensweite, die sind beide aus dem Verein entstanden. Ja, wo einfach, was halt so passiert, wenn ganz viele Leute, die aus Freikirchen rausgeflogen sind oder rausgegangen wurden oder rausgegangen sind, sich zusammentun und probieren, den Freikirchen Feedback zu geben. Wenn jetzt die Freikirchen dieses Feedback annehmen würden, ich glaube, dann wäre vielen geholfen. Das war ein schöner Schlüssel zu viel.
Ja, es hört sich aber so ein bisschen an, als wärst du immer wieder ein bisschen in so einer Suchbewegung, ne, wo du am besten wirkst. Also was ich jetzt rausgehört habe, weiß ich nicht, kannst du sagen, ob das ich es richtig verstanden habe. Ist das auf jeden Fall Thema Nächstenliebe, hast du vorhin gesagt, ganz tief in dir drin verwurzelt. Und du versuchst, etwas Gutes zu tun, einen Hebel zu finden, dass Demokratie funktioniert mit diesem Wert, Nächstenliebe. Und es geht dir aber viel um ChristInnen, weil du nun mal aus dieser Szene kommst. Aber die Passion und The Chosen richtet sich ja an, eigentlich an alle, oder? Was würdest du sagen?
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich komme aus einer Ecke, aber will auch nicht so, also jetzt irgendwie da so verbittert werden und sagen, das ist wirklich meine Lebensaufgabe, meine Kindheitswegbegleiter zu ermahnen und ermutigen. Nee. Ich mache, glaube ich, Content für alle. Das mit Chosen und Passion sind es genau die Themen, die ich mag und selbst, also ich überspringe quasi einfach den Punkt, ob Leute das gut finden. Ich würde am liebsten, dass alle Menschen, dass alle Christen sich hinter Chosen stellen und dadurch quasi für die Gesellschaft was Gutes bewirken. Ob die das jetzt machen oder nicht, kann ich denen ja nicht abnehmen. Entweder sind sie begeistert von der Serie oder nicht. Es gibt Leute, denen gefallen Serien generell nicht. Es gibt Leute, die gucken gar kein Fernsehen. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass man ein Bild von Jesus hat. Es gibt Leute, die keine Ahnung was. Ja, ein paar Samen fallen auch hoch beim Boden und das Projekt The Chosen da ein bisschen dran teilhaben kann, freue ich mich. Ja, von daher ist genau richtig zusammengefasst. Also ich mache nichts fürs Christentum. Ich mache, wenn dann, was vom Christentum. Für die Welt und halt eben untheologisch. Weil die ganzen Christen probieren es halt seit Jahrhunderten, zu sagen, die Welt braucht Jesus und das der Welt halt immer wieder gegen den Kopf zu knallen. Und ich sag, also wenn die Welt Jesus braucht, dann sei ihnen halt Jesus und hör auf zu reden. Und so mache ich's. Ich muss nicht über Theologie reden, um ihnen die Faszination für die Geschichte von Jesus beizubringen. Das macht RTL, das macht The Chosen, das machen so viele Menschen auf der Welt. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind viel evangelistischer, wenn sie nicht über Jesus reden, als alle Kirchen zusammen. Von daher, wenn ich mich da einreihe, da reihe ich mich lieber ein, als in der Kirchenstruktur. Und deswegen bin ich jetzt auch seit langer Zeit nicht mehr Teil von der Kirche, weil ich ja das Potenzial einfach mehr außerhalb der Kirche sehe. Außerhalb der Kirche spricht, glaube ich, besser für Jesus als innerhalb der Ast, böse gesagt. Aber ich darf ja subjektiv sein. Einfach aus meiner Erfahrung aus. Und deswegen sage ich, ich mache nicht nochmal bei der Kirche mit. Und die letzten 5 Jahre fahre ich damit super. Ich bin sehr viel gesünder. Ich lasse mich nicht mehr von irgendwelchen kirchenpolitischen Sachen vor irgendwelche Karren spannen. Auch bei Chosen habe ich ja schon so oft gehört, ja, ihr müsst es so, ihr müsst es katholischer machen und so. Und ich kann einfach sagen, nee. Weil es ist uns wirklich egal, ob diese Serie für euch Katholiken, für euch Landeskirchen, für euch Freikirchen, für euch Orthodoxe, für euch wer auch immer, irgendwie passend oder weniger passend ist. Wir erzählen die Geschichte so, wie wir sie erzählen. Und wenn ihr es gut findet, findet ihr es gut. Wenn ihr es schlecht findet, dann I don't care. Genau, es ist ein Angebot. Und das bewegt so viel Gutes. Ja, ich meine, in Staffel 3, Episode 3 geht Jesus mal zurück in seine Kindheit und in seine Heimat nach Nazareth. Und da ist auch so, dass das im Grunde seine Heimatstadt nicht gebockt hat. Und so fühlen wir uns auch ein bisschen, wir bringen Jesus auf die große Leinwand. Ach Leute, wenn es euch zu Hause, euch Christen, nicht interessiert, dann kann man euch auch nicht mehr helfen. Wir haben eine gewisse Aufgabe, die größte Geschichte der Menschheit unter das Volk zu bringen und dabei zuzusehen, wie das Gutes bewirkt. Und dabei fokussieren wir uns nicht auf die Leute, die denken, es wird ein Schlechtes bewirken.
Und die Passion, die hat das gleiche Ziel wie The Chosen, würdest du sagen?
Also die Passion ist ein ähnlicher Ansatz, nur dass ich darauf natürlich viel, viel weniger Einfluss habe. Das ist dieses Modell aus Holland, wo verschiedene Musiker in einem Live-Event die Passionsgeschichte darstellen, die letzten Tage von Jesus vor seinem Tod und auch nach seinem Tod. Und das hat, soweit ich weiß, Ralf Dilger zusammen mit den Holländern über viele Jahre hier in Deutschland versucht, das unter einen Deckel zu bringen und ist jetzt bei RTL gelandet vor 2, 3 Jahren, haben sie es erstmal aufgeführt. Da waren dann ganz viele von unseren Botschaftern auch dabei. Also Samuel Koch war einer der Jünger und Thomas Enz, und dann sind wir mit ganz, ganz vielen anderen christlichen Influencern hingefahren und haben das live darüber berichtet.
Wenn du sagst, unsere Botschafter, meinst du dann immer von The Chosen Botschafter?
Genau.
Ja, okay.
Genau, Botschafter von The Chosen. Und dann bin ich mit Christopher, habe ich gesagt, komm, wir trommeln ein paar Leute zusammen, sagen RTL Bescheid und fahren hin und berichten vor Ort. Das haben wir dann gemacht und das hat so gut funktioniert und wir hatten echt eine relativ große Reichweite dann. Das war ja eine riesige, auch eine teilweise große Debatte. Ich glaube, vor allem auf Twitter, weiß gar nicht so sehr auf Instagram, aber so im Christentum generell. Wie finden wir das, dass da weltliche Musiker mit weltlichen Liedern unsere heilige Geschichte ins weltliche Fernsehen bringen? Da gab es ja dann allerlei Debatten. Aber auch wieder, gab es dann auch wieder Leute, die gesagt haben, ist viel zu viel, also ist wieder, die Geschichte ist wieder viel zu christlich und viel zu evangelikal dargestellt. Wie es halt immer so ist. Und jetzt, genau, es ist dieses Jahr wieder. Und jetzt hat RTL mich beauftragt, quasi ausgewählt, nochmal Leute hinzubringen, die das nochmal ein bisschen koordinierter machen können, dass man diese ganze Debatte verarbeitet bekommt in der Öffentlichkeit. Und das ist diesmal auch irgendwie alles besser geplant. Wir kriegen jetzt einen Access, also einen Zugang zu den Schauspielern, dass wir ja ordentliche Interviews mit denen führen können, dass wir, ja, genau, wirklich darüber berichten können. Am 27. März ist dann wieder die Passion bei RTL. Von daher, wenn ihr daran teilhaben wollt, an dem Verarbeiten von diesem Happening, dann könnt ihr da gerne RTL einschalten. Ich glaube, es wird wieder sehr spannend, vor allem die Diskussion im Nachhinein. Aber man kann so eine Show auch kurz mal genießen. Letztes Mal war ich noch, genau, da stand ich zwischen Real Life Guys, die mit dem Hund gespielt haben. Janet hat unten mit dem Hund gespielt und ich habe hochgeschaut. Und das war so ein skurriler Moment, weil oben stand hier Thomas Gottschalk, hat in so eine Kamera reingeredet, hinten dran lief irgend so ein Hoch auf uns von Andreas Burani und irgendwie hat gefühlt diese ganze Stadt die Story von Jesus gefeiert und ich fand so irgendwie skurril, aber irgendwie auch schön zu sagen, ach witzig, und das ist jetzt alles dieser ganze Aufwand, um die Geschichte von Jesus zu erzählen, also scheinbar ist die echt noch relevant für die Menschen. Die macht halt nur mit den Menschen ganz unterschiedliche Dinge und ich habe halt immer gedacht, die muss was Evangelikales mit den Menschen machen. Nee, muss sie nicht. Die kann ganz viele unterschiedliche Dinge mit den Menschen machen. Und was ich da gehört habe, wie Leute begeistert von Jesu Lehren waren, von seiner Bergpredigt und so, weil ich mir so denke, ja, ist doch Hammer. Also die Bergpredigt ist doch so eine inspirierende Rede. Warum muss man da jetzt anfangen, drüber zu debattieren, ob er jetzt Menschensohn, Gottessohn, Mariasohn, was auch immer war? Ja, genau. Ja, sorry, ich gehe wieder ins Träumen, aber genau, das ist die Passion. Und das machen wir dieses Jahr wieder, dass wir vor Ort sind und drüber berichten. Und ich glaube, das kann jeder auch für sich machen, irgendwie diese Geschichte zu verarbeiten. Ja, ist wieder meine Einladung, wie so oft. Einladungen sind einfach schön.
Ich hätte jetzt total gerne noch mit dir über Instagram gesprochen. Du hast aber einen Anschlusstermin mit The Chosen. Und deswegen stelle ich dir jetzt noch die 2 Standardfragen, die alle Gäste bekommen.
Aber frag mich noch kurz Instagram, wenn ich 5 Minuten überziehe, ist okay. Das ist jetzt gleich ein Meeting für diese Kino-Release-Vorbereitung der Staffel 4.
Okay.
Das heißt, wir sind direkt am Tag nach der Passion sind wir im Kino mit The Chosen und das läuft, also Vorbereitungen laufen echt gut, von daher kann ich ruhig mal jetzt 5 Minuten zu spät kommen.
Also du hast es vorhin auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass du dich nicht mehr vor den Karren spannen lässt. Ich empfinde dich als sehr unpolitisch und du verteilst jetzt nicht so viel deine Meinung. Du erzählst auf Instagram ein bisschen so aus deinem Alltag, wo du im Urlaub bist und was du für Bücher liest. Und zeigst ab und zu, wenn du für The Chosen unterwegs bist. Aber sonst positionierst du dich eigentlich gar nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, das trifft ganz gut. Ich positioniere mich selber nicht so, weil ich es irgendwie nicht so sinnvoll finde. Weil mein Ziel das nicht ist, dass Leute für die CDU wählen oder die SPD oder die Gelb-Grün-Blau-AfD etc., sondern die Leute sollen mündig werden, eine Entscheidung zu treffen, die für sie am sinnvollsten ist. Das heißt, ich probiere, ja, Leute mit reinzunehmen in meinen Lebensalltag. Ich versuche, meine Erkenntnisse so gut wie möglich rüberzubringen, aus Büchern raus oder von Erlebnissen. Ich zeige ganz viel Leute, mit denen ich unterwegs bin, was viele Menschen darauf schließen lässt, dass ich politisch wäre. Wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Leo oder mit der Jasmin oder Leuten, die halt bestimmte extreme Ansichten haben, da irgendwie unterwegs bin, dass Leute dann sagen, ja, jetzt siehst du das aber auch so. Oder weiß nicht, dann bin ich mit Johnny unterwegs, hier von Miet, und dann sagen Leute, ja, dann bist du aber auch eine LGBTQ-Ally und so. Also ganz viele Menschen haben immer irgendwelche Erwartungen an mich und projizieren immer irgendwelche Sachen auf mich. Und das können die Leute gerne machen, ich ignoriere es halt. Weil es mir einfach nicht wichtig ist. Ich will die Leute nicht in bestimmte Richtungen pushen, sondern ich will ihnen helfen, dass sie mündig werden und selber drüber nachdenken. Und dazu macht es Spaß, sie manchmal zu crashen und ihnen manchmal vom Kopf zu stoßen, ihnen zu zeigen, dass, weiß nicht, was war der größte Aufschrei, ich habe mit einem AfD-Politiker gefrühstückt und habe halt einen Post darüber gemacht, dass der halt auch ein Mensch ist, dass der Kinder hat und dass seine Kinder in der Schule gemobbt werden und so weiter. Und habe quasi gesagt, Leute, das ist ein Homo sapiens, guckt ihn euch doch an, das ist ein Homo sapiens. Und ich glaube, das schockiert immer beide Seiten, weil die dann sagen, der frühstückt mit einem AfDler, der liebt die AfD. Aber auf jeden Fall beide Seiten projizieren halt immer irgendwas drauf. Ich bin eine weiße Page, die Leute vollmalen und ihre Bilder mir schicken. Und ich sag halt, behaltet eure Bilder ruhig, hängt euch ins Zimmer, weil ich brauch sie nicht.
Aber also du machst es ja dann auch bewusst. Also du machst dich dann ja auch bewusst zu dieser Fläche, wenn du es postest. Wieso?
Genau, voll. Weil ich es gut finde, wenn die Leute ihre Bilder vollmalen. Ne, die nehmen die weiße Seite Lukas, malen die voll und sagen, die Lukas ist so und so und so und so und so. Sag ich, super, malt euer Bild. Aber ihr braucht es mir nicht schicken, weil es ja für euch, nicht für mich. Das ist die Sache. Ich finde es gut, wenn sie es bemalen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass Leute sich mit Sachen auseinandersetzen, dass sie sich mit Sachen an Sachen reiben. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung dafür, dass das, was dabei rauskommt, irgendwie das Bild wäre, was mich beschreibt. Weil mir ist ja egal, wie die Leute mich sehen. Ich sehe mich, wie ich bin. Das heißt, ich probiere dasselbe auch zu lernen. Ich probiere auch, meine eigenen Lektionen anzuwenden und zu sagen, ich will mir über meine Emotionen im Klaren werden. Ich will mir über meine politischen Gedanken im Klaren werden. Ich will selber wissen, was mich begeistert, was nicht. Und das wünsche ich den anderen auch. Ob die wissen, was mich begeistert, I don't care. Ich kann ja nicht damit rechnen, ob jetzt jemand gerade, der auf dem Klo sitzt, meine Story sieht und gerade, weiß ich nicht. Also die Leute sind alle in einem subjektiven Moment, wenn sie meine Story sehen. Und natürlich reiben sie sich dann daran und ihnen fallen dann Sachen auf oder sie denken an Sachen über mich, die nicht stimmen. Aber ich kann das nicht immer klarstellen. Ich kann nicht immer dafür sorgen, dass die Leute das Richtige glauben. Das ist nicht meine Aufgabe. Von daher, ich finde es gut, wenn Leute sich ihre Page vollmalen, damit sie merken, wie sie eigentlich fühlen, was für Meinungen sie haben. Und wenn sie merken, oh, ich fand jetzt aber wirklich 20 Jahre lang, dass Homosexualität eine Sünde ist und was der Lukas da über Homosexualität sagt, das bringt mich schon zum Hinterfragen. Okay, do it, hinterfrag's. Aber wenn du gegen LGBTQ bist und meine Story siehst und danach immer noch gegen LGBTQ bist, dann bist du weiter gegen LGBTQ. Ich kann dich nicht verändern. Also genau, ist nicht meine Aufgabe, die Leute zu bekehren, sondern sie dazu zu ermutigen, sich selbst zu immer wieder zu hinterfragen und gucken, was glaubt ihr wirklich? Habt ihr alle Infos? Braucht ihr noch mehr Infos? Holst ihr euch irgendwo?
Und für dich ist all das Menschen und ihre Motive kennenlernen, um deine eigenen Gefühle dann klar zu bekommen mit all dem?
Ich mache das auch, ja. Ich habe auch Leute in meinem Leben, ob jetzt auf Instagram oder im echten Leben, die mich inspirieren, um zu gucken, wie es mir eigentlich geht. Und ja, mich prägt es schon auch, was ich mache. Mich prägt The Chosen, wie du merkst. Mich prägen aber auch Gespräche mit, das habe ich letztens in Berlin mit so einem von der Xinjiang-Ji-Sekte da mit zwei zusammengesessen. Das prägt mich schon, zu verstehen, warum baut ihr so eine Kirche auf? Und was macht es mit euch, wenn alle euch dafür hassen? Also es macht schon was mit mir. Nämlich zum Beispiel, dass ich halt den Homo sapiens immer wieder hinter dieser Page sehe und mir so denke, weißt du was, du gibst mir ja auch gerade eine weiße Page. Ich lass die einfach weiß. Ich finde die weiß schön. Meine Wohnung, also wie du siehst das Video, die Leute sehen es nicht, meine Wohnung ist weiß, tapeziert. Hier hängt mal ein Bild, das ist doch schön. Aber genau, ich muss Bilder nicht mal voll malen. Für mich reicht es auch zu sagen, ich weiß gar nicht, wie hieß der Typ von der Xinjiang-Gemeinde da. Ich dachte, okay, jetzt weiß ich, wie es dir geht. Ich gehe nicht in deine Gemeinde. Ich finde deine Gemeinde nicht weniger gut oder mehr gut als vorher, sondern ich habe dich einfach kennengelernt und habe darüber eine Story gemacht und guck zu, wie Leute sich darüber echauffieren, dass ich mit einem Xinjiang-Menschen Zeit verbringe. Wenn man ehrlich ist und kurz drüber nachdenkt und sich mal ganz kurz durchatmet, denkt mir so, okay, er saß da, da saß ein Homo sapiens, nebendran ein anderer Homo sapiens in der freien Wildbahn. Was ist genau daran jetzt so schrecklich? Ich hab Menschen in meinem Leben, die mir das probieren zu erklären, was dann auch da wirklich so schlimm dran ist. Von daher keine Sorge. Wie gesagt, es gab gestern wieder ein Meeting gehabt mit dem Vereinsvorstand, wo auch die Mona Kreling, die mich mittlerweile wirklich sehr gut kennt, die Kopfvollbund Mona, mir dann auch mal wieder probiert zu erklären, was auch dann eben mit gibt den Leuten keine Plattform und so weiter gemeint ist. Von daher, ich lerne auch dazu, ja. Aber es fühlt sich für mich immer alles sehr schlüssig an.
Dankeschön. Jetzt die zwei Fragen, damit du nicht viel zu spät kommst. Ja. Wenn du eine Bühne hättest und ein Thema und das Publikum frei wählen könntest, vor wem würdest du über was sprechen?
Boah, das ist ja eine Mega-Frage.
Ja, bisher hast du ja immer die Bühnen so ein bisschen geguckt, wer gerade so eine aufbaut und hast gedacht, oh, die ist ganz cool, die Bühne, ne? The Chosen, Passion. Und dann gehst du dahin. Aber jetzt darfst du selbst wählen.
Ich glaube, ich würde gerne eine Bühne wählen, die Relevanz hat und vor allem, die irgendwie auf einem nachhaltig sinnvollen System basiert. Also sowas wie zum Beispiel halt Demokratie. Ich glaube, ich würde im Bundestag sprechen. Mhm. Weil da die Sachen, die man halt sagt, man kann die dazu kanalisieren, dass es eine Gesetzesänderung gibt. Und das hat dann wirklich auf lange Sicht Auswirkungen. Oder fällt dir was ein, was noch auf längere Sicht Auswirkungen hat?
Erzähl mal, was würdest du denn da erzählen vor den Parlamentariern?
Boah, ich glaube, ich würde einfach erzählen darüber, dass Geschichten uns weiter inspirieren sollten. In allen voran die Geschichte von Jesus, aber auch andere Geschichten, die halt einfach wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und ich würde einfach Geschichten erzählen, glaube ich. Vielleicht würde ich auf die, ich würde in den Bundestag gehen. Dann würde man mich anmoderieren, dann würde ich vorgehen und würde anfangen mit: Glücklich sind die, die geistig arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Würde die ganze Bergpredigt durchzitieren und dann wieder runter von der Bühne gehen. Einfach um zu gucken, was das mit den Menschen macht, wenn sie quasi diese Lehre hören, die, auf die ja irgendwie unsere Demokratie auch basiert. Ich will die Leute erinnern an die Geschichten, die uns geprägt haben. Das trifft tatsächlich sehr gut. Fast eine Stunde Podcast und das trifft tatsächlich sehr gut. Ich will die Leute an die Geschichten erinnern, die uns inspiriert haben. Und das würde ich machen. Ob es jetzt der Bundestag der perfekte Ort dafür ist, weiß ich nicht. Aber irgendwo, wo es halt Relevanz hat.
Da hast du schon mal am Anfang. Kein so kleiner. Dankeschön für die Antwort. Die zweite Frage, vielleicht ein bisschen leichter oder kürzer, oder ich weiß es nicht, ich stelle sie einfach. Was bedeutet der Hashtag digitale Kirche für dich?
Also meine erste Emotion darüber ist, ich kann es nicht ganz greifen. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht. Ich kann es nicht ganz greifen, weil ich immer nicht weiß, wo der herkommt. Ich würde so denken, weißt du, ist das jetzt irgendeine neue Kirche, die sich so nennt, oder ist das ein Bund von Bemühungen, oder was genau das ist? Das ist meine erste Emotion. Meine zweite Emotion ist, alles, was ich damit verbinde, ist positiv. Also, ne, wie auch immer diese Bemühungen aussehen, eine digitale Kirche zu bauen oder an der mitzubauen, würde ich immer sagen, in erster Linie würde ich es mal supporten, glaube ich. Weil bei aller Kritik an Kirche finde ich ja, ist immer schön, wenn Menschen oder Organisationen einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und ich finde, Kirche könnte viel relevanter sein und müsste auch viel relevanter sein, gerade in diesem Aspekt eben an die Geschichte von Jesus zu erinnern. Und von daher ist der Weg in die Digitalisierung oder in die digitale Welt als digitale Kirche, glaube ich, ein guter, wichtiger, hilfreicher, unterstützungswürdiger Schritt.
Dankeschön. Ich würde ja sagen, du bist ja auch Teil von, wenn du sagst, ich würde es auf jeden Fall supporten. Ich glaube, du bist da schon ein Player.
Ja, ich mache das auch schon, ja. Ich würde supporten, das habe ich vor einem Jahr auch schon gedacht, deswegen bin ich mittlerweile auch dabei, es zu supporten. Ja.
Okay, herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart, den Yid Podcast gehört habt. Wenn ihr mehr wissen möchtet, dann erfahrt ihr yid.de/Newsletter, die neuesten Sachen aus dem Yid-Netzwerk und auch kriegt ihr mit, wenn die neuen Yid-Podcasts erscheinen. Ganz direkt kriegt ihr aber mit, wenn der Podcast erscheint, wenn ihr den Yid-Podcast abonniert. Ja, herzlichen Dank, Lukas, dass du heute da warst und jetzt schwupps schnell zu deinem Termin.
Sehr gerne, danke dir.
Hallo, ich bin Christoph Breit, verantwortlich für Social Media in der Evangelischen Kirche in Bayern. Mein Lieblingsprodukt und mein Lieblingskanal ist Komoot. Das ist eine App, um zu wandern und Rad zu fahren. Ich fahre sehr gerne Rad. Und ich war letztes Jahr pilgern von München bis Tessé und habe alles über Komoot geplant und finde es wunderbar, dass man da auch alle Pilgerwege drin findet. Auch wir als Bayerische Landeskirche werden da bald alle Jakobus-Pilgerwege haben. Das ist für mich total toll, dass man unterwegs sein kann mit sich und mit Gott und dazu eine digitale Plattform nützt. Das ist mein Tipp für euch.